Ja, herzlich willkommen. 7 Wege zur Spitzenleistung. Das Thema, um das es hier geht, einige kennen mich vielleicht aus dem Immobilienprofi, ist das Thema NLP. Und NLP ist ja eine Technik, die ja schon eine ganze Weile existiert. Das, was ich Ihnen heute mitbringe, ist eigentlich schon 35 Jahre alt. Allerdings ist es so, selbst wenn Sie das vielleicht schon mal gehört haben, es ist gar nicht so einfach, das anzuwenden. Wir gucken uns mal an, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie Sie damit umgehen können. NLP wurde vor ca. 35 Jahren von einem Mann, dem Richard Bandler, erkannt oder entdeckt. Und dieser Bandler hatte eine ganz einfache Idee. Und zwar hat er sich überlegt, wie funktioniert eigentlich Spitzenleistung? Das heißt, was machen Menschen, die besonders erfolgreich sind, anders als Leute, ja, die eben weniger erfolgreich sind? Und da hat er sich überlegt, wir gucken uns einfach Personen an, die irgendwo in einem bestimmten Bereich gut sind und gucken, was machen die anders. Eine dieser Personen war zum Beispiel hier der Milton Erickson. Das ist ein Mann, der hat sich sehr viel mit Hypnose beschäftigt und er hatte eine interessante Vergangenheit. Und zwar war das jemand, der hatte Kinderlähmung. Und da hat seine Mutter die Idee gehabt, wenn der krank ist, dann lege ich ihn nicht in sein Zimmer, sondern ich schiebe ihn in die Küche mit seinem Bett. Dann liegt er dort und kann sozusagen mitkriegen, was so in der Familie alles passiert. Ja, was hat er gemacht? Da er sich nur auf die Leute konzentrieren konnte, hat er angefangen, sich auf die Mitmenschen zu kalibrieren. Das ist übrigens das, was auch viele Verkäufer immer wieder machen. Die gucken sich an, wie reagiert mein Kunde? Und plötzlich passieren Dinge, die man so einfach gar nicht erklären kann. Der Erickson beispielsweise, der wusste, wenn seine Mutter sich aufregt, dann wusste er das schon, bevor die Mutter das wusste. Weil er hat einfach festgestellt, die fängt an, redet und dann gibt es bestimmte Signale. Zum Beispiel fängt die an und wird rot oder bewegt sich irgendwo seltsam. Und dann wusste er das schon, bevor die Mutter das wusste. Es gibt Verkäufer, denen geht das ganz ähnlich. Die sagen, ich weiß, der Kunde kauft, aber der Kunde weiß es noch nicht. Und dann hat er Ideen gehabt und hat gesagt, okay, ich fange da mal an, mache verschiedene Unterbrecher. Und dann hat er das geschafft, dass immer, wenn seine Mutter in diesen Zustand gegangen ist, dann konnte er sie wieder rausnehmen. Das ist auch eine interessante Technik, die man ganz gut im Verkauf anwenden kann. Sie merken schon, das, worum es hier gehen wird, hat irgendwo was mit Persönlichkeit zu tun, mit persönlichen Faktoren. Der Bändler hat sich dann diesen Mann angeguckt, hat gesagt, okay, was machst du eigentlich? Was macht dich so besonders? Woher kannst du das? Denn der Erickson war auch ein hervorragender Therapeut. Und dann sagte er, ich habe keine Ahnung, aber ich würde es gern wissen. Und das war der Beginn des NLP. Gucken wir uns mal an, was NLP entwickelt hat, was rausgekommen ist, was macht Kommunikation erfolgreich. Also was sind die 4 Elemente erfolgreicher Kommunikatoren? Einige von Ihnen kennen das schon. Mal schauen, wer weiß es. Jemand eine Idee, was sind die 4 Elemente? Was ist das Wichtigste, wenn man in einer Kommunikation erfolgreich sein möchte? Ich habe schon gehört, das Ziel, genau. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema Erfolg auseinandersetzt, zunächst mal das Ziel. Man steht an einem Punkt X, man möchte zu einem anderen X, zu einem Ziel und jetzt muss man dahin. NLP in 20 Sekunden gibt diese Aussage. 4 Eigenschaften, die in jeder Kommunikation eine wesentliche Rolle spielen. Erstens, man muss wissen, wo will man hin? Was möchte ich mit dem Kunden? Was möchten Sie beispielsweise, wenn Sie einen Kunde das erste Mal anruft? Wollen Sie freundlich das Gespräch beenden? Wollen Sie rausfinden, ob das ein Kunde ist? Oder wollen Sie direkt was am Telefon verkaufen? Das Ziel ist zunächst mal eine ganz wesentliche Komponente. Dann die Wahrnehmungsfähigkeit. Es gibt Personen, die bewegen sich zwar in Richtung Ziel, merken aber nicht, dass sie den Weg verlassen. Das heißt, ein Verkäufer beispielsweise, der in einem Verkaufsgespräch feststellt, dass der Kunde langsam abdriftet, beziehungsweise manche stellen es ja erst gar nicht fest, der geht natürlich weiter seine Strategie, aber der Kunde ist schon längst woanders. Flexibilität bedeutet dann, wenn man merkt, dass man abweicht, dann wieder die richtige Richtung durchzuführen, um zu gucken, okay, wie kriege ich das jetzt hin? Und ganz wichtig ist, wenn was nicht funktioniert, dann probiert man einfach was Neues. Dann guckt man, wie funktioniert das. Das heißt, man ändert eventuell die Strategie, die Vorgehensweise, prüft die Reaktion und wenn man feststellt, es funktioniert, dann weiter so. Wenn es nicht funktioniert, muss man eben wieder entsprechend was anpassen. So, und das Letzte sind die positiven Überzeugungen. Gucken wir das Ganze mal im Einzelnen kurz an. Zielorientierung. Ganz wesentlicher Punkt bei Zielen ist, es gibt zwei Motivationen. Die eine Motivation ist der Wunsch nach Freude. Die andere Motivation ist die Angst vor Schmerz. Das ist übrigens etwas, das wir Menschen mit allen Lebewesen hier auf dem Planeten gemeinsam haben. Es gibt kein Lebewesen, das nicht versucht, den Wunsch nach angenehmen Gefühlen zu vermehren und unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen. Frage jetzt an Sie, was glauben Sie, was ist die wichtigere oder die stärkere Motivation von den beiden? Die hier oder die? Die da? Ja, prima. Es gibt viele Leute, die denken, die erste ist es, ne? Weil der Wunsch nach Freude, man redet über Ziele, okay, wir wollen irgendwo hin. Man spricht ja auch von Hin-zu-Motivation. Das ist natürlich eine tolle Sache und das ist für Unternehmer sehr, sehr wichtig, das Ziel klar zu formulieren. Weil wenn ich hier stehe und sage, okay, ich möchte weg von, dann ist jede Richtung irgendwo gleich. Was aber viele vergessen, ist eben die Motivation, die man hat, wenn man mal wirklich unangenehme Sachen erlebt. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, ich habe hier einen Trick, da können Sie relativ schnell reich werden, Sie müssen nur viel dafür tun. Oder ein bisschen anders formulieren, Sie können sehr erfolgreich werden, wenn Sie bereit sind, hart zu arbeiten. Wie motivierend ist das? Es geht so, ne? Stellen Sie sich was anderes vor. Sie schwimmen irgendwo in einem Becken, jetzt kommt jemand und sagt, ich habe starke Arme und drückt Sie mal so ein bisschen unter Wasser. Minuten Zeit. Wie ist dann Ihre Energie? Ist ganz anders, ne? Da hat man ein bisschen mehr Power, da hat man mehr Lust, was zu tun, weil wenn man es nicht tut, dann weiß man, was passiert. Erfolgreiche Verkäufer, hat man im NLP festgestellt, haben häufig zwei Motivationen. Die eine Motivation ist ganz klar zu sagen, okay, hier möchte ich hin, da scheint die Sonne, das ist das, was mir gefällt. Da bin ich motiviert, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich mir leisten kann, ich weiß, was ich mir wünsche, meine Träume werden erfüllt, meine Werte, meiner Familie geht's gut. Wunderbar. Nur was sehr häufig passiert ist, dass wenn es einem hier schlecht geht und man kommt so langsam dem Ziel näher, dann verlieren viele Leute ihre Motivation. Weil 90% sind ja auch ganz gut, oder 80. Und häufig ist es so, dass die Arbeit hier natürlich ein bisschen ansteigt. Weil je näher man dem Erfolg kommt, umso schwerer wird es in manchen Fällen. Und wenn Sie jetzt eine negative Motivation haben, also eine sogenannte Weg-von-Motivation, dann hilft Ihnen das, so eine Schwäche zu überwinden. Denn die schiebt. Ich gebe ganz gern das Beispiel vom Dieter Bohlen. Der Dieter Bohlen, der schreibt in seinem Buch, seine größte Angst ist, dass er mal unter der Brücke liegt. Kein Geld, Armut. Können wir uns kaum vorstellen bei der Person. Aber wenn man sich mal anguckt, was er geschafft hat und wo der heute steht, dann ist die Frage, ob die nächste Million für den noch attraktiv ist. Wenn er aber hergeht und sagt, okay, ich habe Angst, ich muss mehr schaffen, dann motiviert ihn das und dann bringt ihn das eben weiter. Das ist also eine ganz wesentliche Komponente. Nächste Komponente, Wahrnehmungsfähigkeit. Ich hatte Ihnen schon gesagt, wenn man hier nicht merkt, dass man wegkommt vom Ziel, dann kann man natürlich nichts unternehmen. Also muss man das feststellen. Wie merken Sie das im Verkauf? Oder anders gefragt, die Frage, die der Richard Bandler mal bekommen hat, kann man NLP mit Blinden und Tauben machen? Was glauben Sie, was hat er geantwortet? Also diese Wahrnehmungsübungen, die man da regelmäßig trainiert. Das mache ich doch die ganze Zeit. Ja. Weil er eben regelmäßig mit Leuten zu tun hat, die eben genau diese Wahrnehmung nicht haben. Dabei ist es relativ einfach. Woran erkennen Sie, ob jemand Ihnen eine gute Antwort gibt? Ob jemand in Richtung Verkauf tendiert? In der Regel an den Botschaften, die eine Person abgibt. Stellen wir uns vor, das ist unser Kopf. Jetzt steht hier außen eine Person, mit der wir uns unterhalten. So, Wenn wir der eine Information geben, dann senden wir ungefähr 11 Millionen Bit pro Sekunde an Infos raus. Wie viel kommen bei dem anderen an? Wie viel nehmen Sie wahr von dem, was Sie hier an Informationen angeboten bekommen? Schätzen Sie mal. 5%? 0,%. Also relativ wenig. Ja, und wo ist der Rest? Der landet im Unterbewusstsein, der wird weggefiltert. Es gibt sensorische Filtern. Zum Beispiel ist es so, wenn ich mich bewege, dann nimmt unser Auge die Bewegung stärker wahr und dann verschwindet der Hintergrund sozusagen. Das sind Filter, die in uns wirksam sind. Was hier tatsächlich ankommt, das kann man untersuchen, da gibt es so ein paar Ergebnisse. Man landet irgendwo zwischen 400 Bit bis ungefähr 40 Bit. Hier haben Sie vielleicht schon ein paar Schnäpse getrunken, dann nimmt das Ganze ein bisschen ab. Und hier sind Sie eben hochkonzentriert. Nur Frage jetzt, woher wissen Sie, dass die Information, die Sie einem Kunden geben, dass das die ist, die der Kunde wahrgenommen hat? Das kann man gar nicht wissen. Deswegen ist es eigentlich sogar interessant, dass Kommunikation überhaupt funktioniert. Tatsache ist, dass jeder Mensch von uns innerlich sozusagen mehrere Ansichten, Persönlichkeitsanteile hat, die sich ganz unterschiedlich äußern. Wenn Sie sich jetzt mit jemandem unterhalten, das ist nur ein Modell, ne? Aber man kann das, sage ich mal, man kann das auch psychologisch untermauern. Wenn Sie sich mit jemandem unterhalten und Sie sagen, Mensch, das ist eine wunderbare Immobilie, dann sagt vielleicht ein Teil von Ihnen, ja, ich bin eine andere Meinung. So ganz sicher bin ich nicht. Und ein dritter Teil von Ihnen sagt vielleicht, oh Mann, schon wieder so spät, am liebsten möchte ich nach Hause gehen. Und der vierte Teil sagt vielleicht, oh, wieder keine Provision, verdammt, hoffentlich unterschreibt der. Was jetzt passiert ist, dass jeder dieser Teile auf eine bestimmte Art und Weise Informationen nach außen gibt. Und die sind wahrnehmbar. Das kann sein, dass sich das irgendwo über Ihre Haltung äußert, über die Sätze, die Sie sagen, über die Gesichtsmimik, alles Mögliche. Nur, da Sie ja nicht wissen, welchen Teil der gerade wahrnimmt und worauf der sich konzentriert, geht es nur, wenn Sie sich auf den anderen kalibrieren und selber immer wieder prüfen, wie reagiert der? Was zeigt der für Anteile? Welcher sozusagen Teil von ihm reagiert auf das, was ich sage und wie geht er damit um? Und wenn Ihnen Kunden Antworten geben, gefällt Ihnen das? Antwort, eigentlich schon. Dann fehlt was, dann fehlt es aber. Ja, auf die Antwort eigentlich oder schon. Ja, da kann man immer mit aber antworten, das heißt, da gibt es noch irgendwas. Und sowas zu erkennen, ist eine ganz wesentliche Funktion dabei. Okay. Flexibilität. Hierzu vielleicht nur ganz kurz was. Flexibilität ist eine Eigenschaft, die im Gespräch die Kontrolle bringt. In komplexen Systemen ist immer das Element, das die größte Flexibilität hat, das Kontrollelement. Das sagt die Kybernetik. Stellen Sie sich vor, Mitarbeiter und Chef unterhalten sich. Wer hat die größte Flexibilität in der Regel? Der Vorgesetzte. Wer kontrolliert das Gespräch? In der Regel auch der Vorgesetzte. Wenn Sie als Verkäufer flexibel sind, das heißt auf die Reaktionen des Kunden eingehen können und wissen, okay, jetzt ist er, sagen wir mal, er ist aggressiv. Wenn Sie jetzt nur eine Reaktionsmöglichkeit haben, weil Sie sagen, okay, auf aggressive Kunden reagiere ich beleidigt, dann sind Sie nicht flexibel. Wenn Sie aber sagen, ich habe mindestens drei, sagen wir mal, ich kann nachdenklich reagieren oder ich kann ihn unterbrechen oder vielleicht eine vierte, ich kann mal gucken, ich provoziere mal ein bisschen, so ein bisschen mit Humor, ne? Mal sehen, wie er reagiert, dann können Sie viel flexibler mit seinen Reaktionen umgehen. Und das ist ein wesentlicher Punkt dieser Komponente. Okay, das Letzte, das Thema Glaubenssätze, oft zitiert, häufig besprochen. Ich möchte Ihnen nur ein kurzes Beispiel dazu geben, wie Glaubenssätze und Überzeugungen unsere Reaktionen beeinflussen. Und zwar hat man einen Versuch gemacht. Man ist hergegangen und hat ein Blatt Papier genommen. Auf dieses Blatt Papier hat man Buttersäure gesprüht. Das wissen vielleicht einige von Ihnen, wie Buttersäure riecht. Ja, das ist nicht so wirklich angenehm. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man ist zu zwei Gruppen gegangen, unterschiedliche Personengruppen. Und der ersten Gruppe hat man gesagt, das ist was aus dem Körper. Und jetzt riechen Sie mal dran. Was glauben Sie, wie die reagiert haben? Der anderen Gruppe hat man gesagt, das ist was zu essen. Was meinen Sie, was die gemacht haben? Das hat keine 2 Minuten gedauert. Dann diskutieren die Leute, was das für ein edler Blauschimmelkäse ist, der da so köstlich duftet. Und ja, letztendlich ist es das Gleiche. Aber unser Glaube wirkt wie eine Art Filter. Und alles, was Sie letztendlich wahrnehmen und was man Ihnen an Informationen gibt, geht immer durch unsere Glaubenssätze. Also wenn jemand der Meinung ist, beispielsweise Flachdächer sind, teuer und aufwendig, und dann sagen Sie dem, das ist nicht der Fall, dann geht das durch diesen Filter und die Reaktion ist, ja, das sagt er ja jetzt nur, weil der verkaufen will. Das ist etwas, mit dem man eben umgehen kann. Jetzt ist es so, mit Glaubenssätzen umzugehen, ist gerade im NLP, also in der Veränderung, wenn man Leute verändern möchte, ein ganz wichtiges Problem, ein ganz wesentlicher Faktor, der sehr viel Erfahrung benötigt. Und je höher diese Glaubenssätze in der Identität einer Person verwurzelt sind, umso schwieriger wird es. Am Anfang helfen Argumente, also bei einfachen Dingen, da kann man noch überzeugen. Aber wenn es wirklich so an die Identität geht, dann ist es problematisch. Auch dazu vielleicht ganz kurz, wie das funktioniert. Wieder unser Modell, das ist unser Kopf. Hier draußen sind irgendwelche Leute und Erfahrungen, die wir so im Laufe unseres Lebens kennenlernen. Und was jetzt passiert ist, diese Erfahrungen, die bilden bei uns im Kopf eine Art Bild. Menschen arbeiten gerne, denken gerne in Bildern. Bilder wirken sehr stark auf das Unbewusste. Das heißt, diese Erfahrung, die wird im Kopf wieder sozusagen neu aufgebaut und mit bestimmten Eigenschaften versehen. Und eine wichtige Sache, die passiert ist, dass diese Überzeugung mit einem Gefühl verbunden wird. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, ich argumentiere jetzt, was passiert denn dann? Das Erste, was passiert ist, gar nichts, weil dieses Bild verändert sich in keiner Weise. Das ist der Grund, warum es oft so schwierig ist, Leute von einer Sache zu überzeugen. Das Beispiel von der Leiche habe ich letztes Jahr schon erzählt. Da kommt ein Patient zu einem Psychiater und sagt, ich bin eine Leiche. Na, der Psychiater denkt sich, okay, da habe ich ein gutes Argument für ihn. Also sagt er, machen wir eine Jahrstraße. Sie sind eine Leiche? Ja, okay. Was ist die Eigenschaft von Leichen? Ja, da sind alle Körperfunktionen zum Stillstand gekommen. Das heißt, Leichen können auch nicht bluten. Und dann sagt er, ja, Leichen bluten nicht. Okay. Ja, da zückt eine Nadel, sticht ihm in den Finger. Der hebt so ganz langsam die Hand. Und dann sagt er, oh, da habe ich mich wohl geirrt. Leichen bluten ja doch. Also was ist passiert? Gar nichts. Weil diese Vorstellung, die ist sozusagen nicht verändert worden. Und wenn ich auf dieser Ebene nicht arbeite, dann wird es sehr, sehr schwierig, wenn das Glaubenssätze sind auf Identitätsebene. Also Dinge, die einer wirklich verinnerlicht hat. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, ich fange jetzt an und diskutiere mit dem, dann greifen Sie das hier an. Ja? Sie versuchen also dieses Gefühl, das er damit verbunden hat, was für ihn möglicherweise angenehm ist oder auch unangenehm. Auf jeden Fall führt das Gefühl dazu, dass er den Glaubenssatz verteidigt. Sie greifen den an und was ist seine Reaktion? Und deswegen möchten die Leute das nicht. Deswegen ist es wichtig, dass man da andere Alternativen hat, andere Umgehensweisen. Eine Möglichkeit sind natürlich Fragen. Fragen wirken häufig so, dass die Person im Prinzip nicht hier mitarbeitet, sondern die Frage selber beantworten muss. Die kommt sozusagen aus der Hintertür. Dann wird das hier nicht blockiert, was an Aussagen kommt. Und dann ist er in der Lage, das zu verändern. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, mit denen man da arbeiten kann. Haben wir heute keine Zeit für. Ich wollte Ihnen nur mal das Prinzip erklären, damit Sie wissen, das sind vier wesentliche Elemente. Jetzt kommen wir mal zu diesen sieben Geheimnissen. Die sieben Geheimnisse ist eine Kombination aus verschiedenen Techniken, Vorgehensweisen und auch persönlichen Eigenschaften, wie Spitzenverkäufer, die man über Jahre beobachtet hat. Also die Untersuchungsreihen, die da durchgeführt wurden, das waren so ungefähr 50.000 Leute. Voraussetzung war, kommt aus dem Amerikanischen, mindestens 500.000 Dollar Jahreseinkommen, und zwar dauerhaft. Und da kamen sieben Elemente raus. Die stelle ich Ihnen jetzt mal kurz vor.